König der Steine. Der Diamant heißt es heute in der SWR Kulturmatinee und wir haben Heide Rezepa-Zabel heute kurzerhand zu unserer Königin der Edelsteinexpertise ernannt. Die Kunsthistorikerin ist Diamantengutachterin und auch bekannt aus der Sendung Bares für Rares. Guten Morgen, Frau Rezepa-Zabel.
Guten Morgen, Frau Juncker. Danke für die Einladung.
Ja, danke, dass Sie da sind. Lassen wir es gleich mal funkeln. Worin besteht für Sie der Reiz der Diamanten?
Oh, natürlich als Kunsthistorikerin besteht für mich der Reiz der Diamanten vor allen Dingen an der Geschichte. Das beginnt natürlich mit seiner Entstehung. Das fasziniert schon allein. Vor allen Dingen die Naturwissenschaftler, aber auch mich als Kunsthistorikerin. Also Kohlenstoffverbindungen, die ältesten über 4 Milliarden Jahre alt, die jüngsten 90 Millionen, das ist erstmal eine unvorstellbare Dimension. Und dann geht's natürlich weiter. In dem Moment, wenn Diamanten zum ersten Mal von den Menschen als reizvoll empfunden werden, anfänglich noch nicht bearbeitet werden, aber dann irgendwann nach Europa auch kommen und im Spätmittelalter zum ersten Mal bearbeitet werden. Mhm. Und das ist interessant, das zeigt uns Kulturgeschichte, das zeigt uns, was Diamanten können, die dann im Laufe der Jahrhunderte unserer Kulturgeschichte sich anpassen. Jedes Jahrhundert freut sich erneut über seine neuen Schliffergebnisse. Man schafft unglaubliche Lichteindrücke und dann im 20. Jahrhundert entsteht der moderne Brillant, das absolute Optimum des Schliffes.
Die verschiedenen Arten von Schliffen, wie haben die sich in der Geschichte entwickelt? Hat man einfach angefangen und ist immer komplizierter geworden oder wie ist das gelaufen?
Zunächst einmal fand man ja diese wunderschön ausgeformten Kristalle in Oktaederform. Es sind eben sowieso zwei Doppelpyramiden aufeinander, so muss man sich das vorstellen. Und das ist einfach etwas gewesen, was man erstaunt betrachtet hat. Also man sah den Kosmos der Welt darin und man wollte eigentlich nur die Flächen etwas anpolieren. Und das hat man tatsächlich auch schon in Indien gemacht. Und dann ungefähr im 14., 15. Jahrhundert hat man begonnen, dem Stein mehr Lichtwirkung abzugewinnen, indem man Tafeln geschliffen hat. Das heißt, die Spitze des Oktaeders flach geschliffen hat und dann eben ein Fenster geschaffen hat, durch das man ihn durchblicken konnte und durch das man sehen konnte, hier beginnt das Licht zu reflektieren im Stein, nicht nur außerhalb des Steines. Später im 17. Jahrhundert, der sogenannte Mazarin-Schliff, hat man angefangen, mehr Facetten anzulegen und konnte sehen, dass das Licht sich von Bande zu Bande sich weiterentwickelt und dann noch glanzvoller durch die Tafel nach oben für den Betrachter sichtbar ist. Und dann kommt schon Ende des 17. Jahrhunderts der erste Vorläufer des heutigen Brillantschliffes mit 58 Facetten. Von dort ab hat man dem Stein noch bessere Proportionen gegeben durch bessere Schleifscheiben mit mehr Geschwindigkeit, mit Elektrizität, der Oberfläche dann noch mehr Glanz gegeben durch Politur. Und dann kommt im 20. Jahrhundert der sogenannte moderne Brillantschliff von Marcel Tolkowski, physikalisch-mathematisch top berechnet und als Optimum herausgegeben.
Das heißt, Sie können am Schliff ungefähr datieren, von wann
so ist
der
es
Stein ist.
Ganz genau. Mhm. Gerade wenn Diamanten in den Fassungen sind, ein Schmuckstück ist, dann lässt sich das Schmuckstück hervorragend datieren.
Dieses Symbol von Macht und Status, das Diamanten verkörpern, liegt das daran, dass sie so wertvoll sind? Oder spielen da auch Glücksbringermotive und alte Legenden eine Rolle?
Das spielt alles zusammen. Zum einen diese unglaubliche optische Lichtwirkung, die im Laufe der Jahrhunderte dem Stein abgerungen werden kann. Und dann die Exklusivität des Besitzes natürlich. Steine waren rar, selten und das war etwas ganz, ganz Besonderes. Ja. Das war exklusiv. Wie Sie zum einen sagten, es gibt es natürlich im Mittelalter insbesondere solche Konnotationen, Glück, Macht, Schutz und Abwehr. Das ist natürlich der Idee geschuldet, der Physik des Steines, weil er eben unbezwingbar war. Also Adamas, der Unbezwingbare, der Unzerstörbare. Das sind eben Mythen, die man dem Stein beigegeben hat, weil man sich seine Härte eigentlich kaum erklären konnte und seine Schleifbarkeit eigentlich auch nur durch Versuche langsam errungen hat. Warum man das überhaupt konnte, das kam der Wissenschaft erst im 19. Jahrhundert. Aber das, was dem Stein als Mystik mitgegeben wurde, nämlich Fluch und Glück, überhaupt ganz besonderer Status, sind Deutungsversuche, weil an diesen Steinen hängt natürlich auch Gewalt, Konflikt und besonderer Status. im Guten wie im Schlechten eben auch. Nicht zuletzt aber auch eine gewisse Abschreckung wird damit auch versucht, dem Stein mitzugeben, damit sich andere dem Stein nicht aneignen.
Ah, sozusagen der Fluch als Diebstahlsicherung.
So könnte man das sagen, als Diebstahlsicherung. Und eben auch umgekehrt in die andere Richtung, eben als Statussymbol natürlich auch.
Sie haben als Expertin in der Sendung Baris Ferraris und vermutlich auch in Ihrem Büro in Berlin immer wieder als Gutachterin mit Diamantenschmuck zu tun. Oftmals sind das Familienerbstücke mit Geschichte. Spielt das für Sie auch mit rein in die Bewertung oder geht es da nur um die Perfektion und den Schliff des Steins?
Sowohl als auch. Zunächst einmal versuche ich, die objektiven Merkmale zu erfassen und nach bestimmten Kriterien den Stein zu bewerten. Das sind vor allen Dingen eben auch Schliff. Das macht ja den Mehrwert im Grunde genommen eines doch unscheinbaren Rohsteines aus. Dann natürlich die Reinheit und die Farbe, das heißt der Weißton, der eigentlich farblos ist, aber in der Gemmologie und in dem Handel spricht man gerne natürlich von weiß, weil das ist greifbarer und überhaupt nicht negativ konnotiert. Also wie weiß ist der Stein? Hochfeines Weiß wäre natürlich das Beste. Und darüber hinaus gilt es natürlich auch zu erfassen, woher kommt der Stein, Provenienz, welche Tradition hat er, welche Geschichte hat er überhaupt. Das wird mitbewertet. Und dann macht es natürlich auch einen Unterschied, was dem Stein widerfahren ist, wie lange er durch die Geschichte gegangen ist. Ist das nachweisbar? Ist der Schmuck wirklich von zentralen Persönlichkeiten des Hochadels getragen oder nur aus der Umgebung, aus der Entourage zum Beispiel oder eben von verschiedenen anderen adligen Leuten unterschiedlichen Ranges? Das gilt es tatsächlich irgendwie zu bewerten, ja.
Das ist ja eine richtig kleine kriminalistische Recherche, so eine Art von Provenienzforschung an Steinen.
Ja, umso höher kann man den Stein auch durchaus am Markt platzieren.
Heute können Diamanten auch synthetisch und industriell so hergestellt werden, dass man den Unterschied zu den natürlich gewachsenen Diamanten kaum noch erkennt, oder doch?
Mit bloßem Auge und ohne Fachkenntnis kann man den Unterschied so nicht erfassen, das stimmt. Aber wissenschaftlich kann man das schon sehen. Es gibt durchaus bei verschiedenen synthetischen Diamanten bestimmte Merkmale, an denen man das sehen kann, aber so für die allermeisten nicht.
Aber Sie würden es erkennen?
Ja, mit Hilfe des Mikroskops sicher oder um Fluoreszenzmessungen vorzunehmen. Da gibt es bestimmte Geräte, wo man das erfassen kann. Natürlich sind genau diese Geräte auch mitgewachsen mit dem Angebot an Synthesen auf dem Markt. Und die müssen auch verwendet werden und müssen auch anders bewertet werden.
Und für Sie persönlich hat dann so ein künstlicher Stein eine weniger schöne Ausstrahlung als ein natürlich gewachsener oder wird das reingeheimst?
Für mich persönlich ist die Ästhetik nicht nur das Funkeln, sondern auch das Ganze, was dazugehört. Wahrnehmung, Hintergrund, kultureller Kontext. So ein bisschen vielleicht für Sie vorstellbar, wenn man einen echten Picasso sich anzieht oder einen Poster sich anzieht.
Ja.
Und nicht zuletzt schwingt das auch irgendwo bei dem Diamanten halt mit. Seine Geschichte, seine unglaubliche Entstehungsgeschichte. Und warum wir zum Beispiel heute eher moderne Brillantschliffe schleifen und weniger eben Altschliffe oder andere Schliffe. All das hat einen kulturellen Kontext und das ist dann auch stimmig und damit zu spielen in heutiger Zeit kann sehr ansprechend sein.
So, liebe Frau Rezipa-Zabel, jetzt kommt's. Wenn Sie sich einen Diamanten aus der Geschichte für sich auswählen dürften, welcher wäre das?
Irgendeiner. Ja, natürlich fände ich den French Blue ganz toll, wirklich sicher. Diese Farbsteine, die haben natürlich, also ich meine den Hope zum Beispiel, das wäre natürlich auch ein ganz toller Stein, sicher.
Die Erzählen Sie uns, was ist das für einer? Ich kenne den nicht.
Der hat eine unglaublich lange Geschichte, eben ist durch die Französische Revolution abhandengekommen und dann später wieder aufgetaucht und ging dann als der sogenannte Hope-Diamant in die Geschichte ein, weil er von dem Großfinanzier Hope gekauft wurde für seine Frau.
Und den hätten
das
Sie
ist
gern.
Natürlich ein, ja, was heißt, hätte ich gerne, ist ein sagenhafter Schein. Es ist ein Hochgenuss, sich so etwas anzusehen, sagen wir so. Nein, ich würde ihn nicht tragen, ich würde ihn einfach betrachten wollen gerne. Aber das kann ich natürlich auch genauso gut vor Ort machen. Nein, tatsächlich muss es nicht besitzen, sondern ich kann es auch einfach in einem Museum ansehen.
Okay, sozusagen der Picasso unter den Diamanten.
Oh ja.
Es ist halt mehr als ein Kohlenstoffklumpen. Frau Rezipa-Zabel, vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Die Diamantengutachterin Heidere Zepa-Zabel lässt sich nicht blenden, auch nicht von ihm, dem König der Steine, der beherrscht heute die SWR-Kulturmatinee.